ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Heute geht's um Macht mit dem Diplompsychologen Carsten Schermuly. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe in der Vorbereitung mich des Öfteren dabei ertappt, dass ich Macht so überbetone. Jetzt auch schon gerade wieder. Und habe mich gefragt, ob dieses Wort im Deutschen schon eher negativ besetzt ist.
Definitiv. Also wenn man das mal vergleicht mit Power im Englischen, wo wir Energie auch als Übersetzung haben, das haben wir ja im Deutschen nicht. Und ich glaube, das Thema Macht ist auch historisch gesehen bei uns eher negativ besetzt. Und ich denke immer so ein bisschen an diese Band Snap, I've got the power, wenn die gebrüllt hätten, I've got the Macht oder ich habe die Macht, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert.
Wäre kein Wildhit geworden, das glaube ich auch. Wenn wir im Internet suchen, was ist Macht, dann stoßen wir auf den Satz, etwas, was eine besondere bzw. geheimnisvolle Kraft darstellt. Professor Dr. Carsten Schermuly ist zu Gast in SWR1 Leute, wir haben uns aufs Du geeinigt. Du beschäftigst dich als Psychologe intensiv mit Macht. Wie fällt deine Definition so aus?
Ein bisschen anders. Bei Macht geht es darum, dass wir Ressourcen haben und diese Ressourcen sind asymmetrisch verteilt. Ja? Und noch dazugehörig ist, dass sie gewertschätzt werden. Das heißt, jemand hat etwas, was der oder die andere nicht hat und wünscht sich das und damit kann der eine auf den anderen oder die andere einwirken. Und das ist beispielsweise, keine Ahnung, wenn der SWR eine neue Stelle von einem ITler oder einer ITlerin ausschreibt, dann hat er erstmal Macht, diese Stelle zu besetzen. Aber im Auswahlgespräch kann sich das dynamisch auf einmal auch ganz schnell ändern, wenn man auf einmal merkt, so viele Leute haben sich gar nicht beworben und der oder diejenige, die sich beworben hat, hat jetzt total viel Expertise, die bräuchten wir eigentlich genau auf der Stelle und auf einmal hat der Bewerber oder die Bewerberin auf einmal sehr viel Macht. Also Macht entsteht in einer sozialen Beziehung. Macht ist allgegenwärtig, also das heißt, es ist ständig da. Das gehört nicht nur zu den PolitikerInnen, sondern ist im Alltag gegenwärtig und es ist dynamisch. Also es wechselt auch schnell hin und her, wer die Ressourcen hat oder wenn ich eine Stelle oder die Macht auch, die derjenige hat oder die Ressourcen nicht mehr wertschätze, dann verändert sich auf einmal auch ganz schnell das Machtverhältnis.
Auf Machtverhältnisse und Macht im Alltag schauen wir gleich nochmal. Wir hatten es eben schon mit den Übersetzungen ins Englische. Power, dann schrieb SWR1-Hörer Thomas Braun aus Heidelberg, dass es ja für den militärischen Bereich im Englischen auch noch Force gibt. Mhm. Aber das stellt ja beides trotzdem etwas anderes dar als Macht. Da sagst du, das ist eigentlich die Befehlsform von Machen.
Bei uns jetzt, also sprachlich gesehen, linguistisch schon, ja, also Machen ist ein Imperativ, beziehungsweise mach mal, ja. Das geht schon sehr, sehr schnell in die Richtung. Und es kommt aber eigentlich aus dem Indogermanischen von Vermögen. Mag heißt Vermögen, auch etwas können. Und dann sind wir auch schon ein bisschen bei dem Begriff, wo wir auch viel Forschung zu machen, vielleicht unterhalten wir uns da später noch drüber, Empowerment ist beispielsweise ein Begriff, der auch viel deutlicher positiv besetzt ist.
Wenn ich sage, Macht ist auch Einflussnahme, ist das zu abgeschwächt dargestellt?
Ich finde das gut, weil es gibt auch diese Definition von Weber, wo es heißt, okay, Macht ist so ein Einwirkungspotenzial auch, und das ist wichtig, dass es auch heißt, gegen den Willen von anderen seinen eigenen durchzusetzen. Und in dem auch liegt auch einiges drin, ne? Weil ich kann es diese Einwirkung gegen den Willen von anderen praktizieren, ich kann es aber auch in den Interessen von anderen praktizieren. Also da ist schon angelegt, dass es unterschiedliche Praktizierungen von Macht geben kann. Also ich kann gegen den Willen von anderen Macht einsetzen, ich kann es aber auch in den Interessen von anderen tun.
Was haben Bildung und Reichtum mit Macht zu tun?
Naja, erstmal ist es so, wenn man sehr, sehr viele Ressourcen hat, dann hat man auch in der Regel sehr viel Macht und Möglichkeiten. Und die Effekte, die wir kennen, was Macht mit Menschen macht, das gilt auch häufig für reiche Menschen. Dass Mächtige, aber auch Reiche und teilweise überschneidet sich das auch in anderen Lebensumwelten dann auch leben. Das heißt, sie können viel, viel einfacher ihre Bedürfnisse auch ausleben. Die Welt ist weniger gefährlich. Man muss auch viel weniger auf das Umfeld achten. Und da haben wir einige Effekte, beispielsweise auch, dass die Empathie dann niedriger ausfällt. Auch wirklich in Empathietests kann man das nachweisen, dass das bei Mächtigen, aber auch bei Reichen etwas weniger stark ausgeprägt ist, die Empathie.
Du hattest eben gesagt, dass Macht etwas ist, was der eine hat, was der andere vielleicht haben möchte. Ist es tatsächlich so, dass wir alle Macht haben wollen oder gibt es halt auch genügend bei uns, die sagen, oh nö, ich laufe einfach mal gerne so mit?
Also ich glaube, jeder hat ein Machtmotiv, es ist aber unterschiedlich ausgeprägt. Und die Ausprägung ist ein Unterschied, glaube ich, zwischen Menschen, aber auch die Ausrichtung. Also beispielsweise, ich kann Macht anstreben, um Kontrolle zu bekommen. Es gibt aber auch Menschen, die wollen Macht, um von Kontrolle loszukommen, also dass sie niemand mehr kontrollieren. Es gibt Menschen, die haben eher ein anlehnendes Machtmotiv, für die ist wichtig, sich mit mächtigen Menschen irgendwie zu umgeben, damit da so ein bisschen was auf sie abfärbt. Andere wollen sozusagen Macht für die Gesellschaft einsetzen. Der nächste eher Macht, um tatsächlich die egoistischen Ziele zu bedienen. Also, dass jemand gar keine Macht haben möchte, das glaube ich nicht. Es ist unterschiedlich stark ausgeprägt und die Ausrichtungen unterscheiden sich.
Wo begegnet uns Macht im Alltag? Das sind ja wahrscheinlich so Situationen, keine Ahnung, ob der Busfahrer noch die Tür aufmacht, wenn ich angelaufen komme oder nicht. So Kleinigkeiten.
Also Macht ist allgegenwärtig und ich habe das Buch nicht für die Mächtigen geschrieben, für irgendwie die großen PolitikerInnen oder die großen Geschäftsleute, sondern, keine Ahnung, für den Professor, wie er mit seinen Studenten und Studentinnen umgeht, für den Busfahrer, ob er die Tür aufmacht oder nicht, oder auch, keine Ahnung, familiäre Beziehungen sind geprägt von Macht. Es gibt dieses Prinzip des Least Interest beispielsweise, was beschreibt, dass diejenigen mächtig sind, die halt weniger von der Beziehung beispielsweise wollen. Also es ist tatsächlich so, wenn einer oder eine weniger interessiert ist an einer Beziehung, dann bekommt die Person automatisch mehr Macht. Und dadurch haben wir allein in solchen Situationen ständig Machtverhältnisse, Machtbeziehungen, dass der eine auch mehr von dem anderen will oder mehr von der Beziehung will. Und keine Ahnung, wenn wir heute Abend auf eine Party hier gehen würden in Stuttgart, ich glaube, es würde wahrscheinlich eine Minute oder zwei Minuten im Gespräch dauern und jemand würde mich fragen oder dich fragen, was machst du eigentlich? Und die meisten sind nicht irgendwelche Berufsinteressierten, sondern die wollen dann auch einordnen, ja, wo steht denn da eigentlich der andere? Also hierarchisch gesehen, ist der jetzt über mir, ist er unter mir? Also die wenigsten interessieren sich wirklich dafür, was du für einen Beruf machst, sondern die meisten wollen wirklich hierarchisch einordnen, wo steht der Kerl eigentlich im Verhältnis zu mir? Und so ist Macht eigentlich allgegenwärtig.
Aber warum ist uns das so wichtig? Also wenn ich dich jetzt außerhalb des Studios getroffen hätte und du mir sagst, ja, ich bin Professor in Berlin, dann würde ich dich jetzt ja nicht automatisch in meinem Ranking, was ich jetzt im Kopf glaube ich gerade gar nicht habe, über mir einsortieren.
Aber du würdest mich irgendwie einsortieren, würdest irgendwie wahrscheinlich schon screenen, ist er irgendwie interessant für mich, ist er nicht für mich interessant.
Und aber unabhängig vom Beruf.
Ja, deswegen, es gibt so diese zweite Achse in den sozialen Interaktionen, das nennt man die Affiliationsdimension. Also ist mir jemand sympathisch oder ist mir jemand unsympathisch? Und das spannt so einen interpersonalen Raum auf. Also wir haben auf der einen Seite so Dominanz und Submission und auf der anderen Seite Freundlichkeit und Feindlichkeit. Und die sind in so einer Kombination, ne? Und so tanzen wir eigentlich auch immer in diesen zwei Dimensionen. Also bin ich jetzt eher in der mächtigeren Position oder in der submissiveren Position? Mag ich den oder mag ich ihn nicht? Und dann ergeben sich auch so Kombinationen wie, hey, ich bin herzlich und sympathisch gegenüber jemandem, aber auch gleichzeitig ein bisschen selbstbewusster und dominant. Und das spüren wir halt auch in der Körpersprache, ne? Und wir sehen das auch, dass Menschen halt selbstbewusster, was auch in die Richtung dann Dominanz aufgeht, auch sich verhalten als vielleicht jemand anders. Und das ist so ein Tanz, der eigentlich ständig auch aufgeführt wird.
Jetzt hast du eben schon gesagt, der Umgang zwischen dem Professor, der du bist, und den Studierenden. Ja. Wie machst du das? Da ist ja klassisch so ein Machtverhältnis.
Da ist auf jeden Fall ein Machtverhältnis. Wir an der SH haben versucht, das ein bisschen zu korrigieren. Also bei uns gibt es beispielsweise nicht mehr die klassischen Vorlesungen, wo sozusagen der eine mit der Expertise Macht da vorne steht und wie im Mittelalter
alle zuhören
müssen, weil das einfach gar nicht so viel bringt in der heutigen Zeit. Ne? Da kann man auch eine KI irgendein Buch vorlesen. Und wir haben vor ein paar Jahren schon dieses sogenannte Core-System eingeführt, wo wir halt auf Augenhöhe in kleinen Gruppen mit 20, 30 Leuten gemeinsam am Thema arbeiten und ich halt nicht nur alleine das bespiele in diesen 5-Wochen-Blöcken, sondern da kommen auch mal Praktikerinnen, Kollegen und so weiter dazu und dann versucht man auch gemeinsam so einen Unterricht zu gestalten. Und das ist schon mal ein anderes Verhältnis. Wir haben auch ein bisschen weniger Klausuren und trotzdem gibt es die Situation, wo ich zum Schluss eine Leistungsfeststellung auch hinbekommen muss und da kommen dann Grundlagen der Macht auch zum Tragen, wie beispielsweise die Belohnungsmacht, die Bestrafungsmacht, die Expertise-Macht, dass ich auch einen Experten Vorsprung habe, vielleicht auch ab und zu die charismatische Macht, die kommt dann auch nochmal mit ins Verhältnis rein. Also machtfrei ist die Beziehung auf gar keinen Fall, auch in diesem neuen System nicht. Und das sollte man sich auch immer wieder bewusst sein. Ich finde immer super spannend, mal so einen Witz zu machen, einmal an der Uni und einmal zu Hause. Manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Meine Frau und meine Kinder lachen da nicht über den Witz, aber in der mächtigeren Position als Professor wird dann darüber gegrinst und gelacht. Das ist halt dann teilweise auch das Pflichtlachen. Und das haben viele GeschäftsführerInnen auch, dass sie irgendwie dann irgendwie Witzchen machen und auf einmal alle sind irgendwie erheitert, aber zu Hause kommt er gar nicht so gut an. Das hat auch was mit der Machtposition zu tun.
Macht zu Hause, wie sieht die bei dir aus, wenn du die Brotboxen frühmorgens schon packst?
Naja, da bin ich in der Position, wo ich tatsächlich nicht immer die Expertise Macht habe, die meine Kinder gerne hätten. Heute Morgen war ich nicht zu Hause und dann macht meine Frau die Brotboxen. Und dann kriege ich immer zu hören, dass die irgendwie besser macht, weil die legt dann manchmal noch so ein bisschen Tomate drauf und ich Gürkchen. Also so morgens, das ist schon ganz schön Stress, das fertig zu bekommen, auch mit Sicherheit ist das eine Machtsituation, welche Leckerlis ich dann auch in die Brotboxen reinlege. Aber da ist nicht so viel Raum zur Reflexion in diesem Stress am Morgen.
Okay, dein Buch heißt Die Psychologie der Macht, wie sie uns und das Zusammenleben prägt. Was ist das Buch und was ist es auch nicht?
Es ist keine Anleitung, wie man zum Superdiktator wird. Okay. Also da gibt's so ganz, ganz viele Bücher, die so beschreiben, schon Machiavelli damals im 16. Jahrhundert, wie man sozusagen gut und schnell an die Macht kommt. Das ist es nicht. Es ist auch nicht irgendwie ein Buch, wie man andere manipuliert. Auch das ist es nicht. Es ist ein Buch, was vor 2 Jahren irgendwie angefangen hat, dass ich mir Gedanken gemacht darüber habe, wie sieht das gerade aus, wie bewegen wir uns auch gerade beim Thema Macht. Und da habe ich ungünstige Entwicklungen gesehen, auch was die autoritäre Macht angeht, die immer weiter auch präferiert wird, dass wir einigen wenigen immer mehr auch Macht geben wollen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, gerade in so einer dynamischen Welt, in der wir leben. Und dieses Buch ist eher eine Anleitung, dass wir uns mehr über Macht Gedanken machen sollten im Alltag und eine Idee auch mit drin, wie man verantwortungsvoller mit dem Thema umgeht.
Welche Wirkung kann Macht da haben? Du hattest das eben schon so ein bisschen angerissen, geht bis hin zu einem gewissen Empathieverlust.
Ja, also in der Sozialpsychologie haben wir ganz viele Effekte nachweisen können, was Macht mit Menschen macht. Es fängt bei der Wahrnehmung an, dass mächtige stereotypenhafter auf die Welt gucken, auch eher so eine homogene Masse dann auch wahrnehmen und dass sie stärker objektivieren. Das heißt, sie gehen raus und screenen mehr die Menschen nach ihrem Nutzen. Ja, also kann der mir irgendwie helfen? Ist der nützlich für mich? Oder kann der ein bisschen weg, so auf die Tour? Mhm. Ne? Das ist bei der Wahrnehmung. In den Gefühlen wissen wir mittlerweile, dass dieses Stereotyp des traurigen, mächtigen, der irgendwie an seiner Verantwortung zerbricht, nicht wahr ist, sondern Macht führt eher dazu, dass Menschen glücklicher sind, dass sie auch weniger negative Gefühle haben, weniger Schamgefühle haben, weniger Schuldgefühle haben. Und im Verhalten sehen wir, dass Menschen, die Macht haben, im Durchschnitt, also die Psychologie ist immer eine Mittelwertswissenschaft, im Durchschnitt in diesen Versuchen halt korrupter sich verhalten. Also das geht bis dahin, dass Studenten in einer Gruppe zusammenkommen. Der eine wird halt ernannt zum Mächtigen, hat auch ein bisschen Belohnungsmacht. Und dann kommen die Leute raus und dann steht da eine Schale mit Süßigkeiten für Kinder, wo eigentlich niemand zugreifen sollte und die Mächtigen greifen halt häufiger zu. Oder der letzte Keks wird halt häufiger von ihnen gegessen. Macht führt zu impulsiveren Verhaltensweisen und die Leute hören auch teilweise viel stärker auf ihr Bauchgefühl. Ja, also es stärkt und pusht das Selbstbewusstsein, sodass man halt auf sich und auf das innere Gefühl, aufs Bauchgefühl hört und sehr viel weniger auf die Außenwelt. Und dann haben wir halt auch noch physiologische Effekte. Also Macht kickt, also das dopaminerge System, das, was auch klingelt, wenn wir irgendwie bei Facebook oder bei LinkedIn irgendwie Likes irgendwie einsammeln, das ist auch davon betroffen, das wird aktiviert und deswegen hat Macht auch eine gewisse Form von Abhängigkeitspotenzial.
Wenn du sagst, Macht kann mich pushen, wenn es mir das Gefühl gibt, dass ich mehr davon haben möchte, also sagen wir mal so, am Anfang machtsüchtig zu sein. Ist das denn grundsätzlich was Schlimmes, wenn jemand weiß, okay, er hat eine Machtposition, füllt die im besten Falle auch noch gut aus und er würde noch gerne ein bisschen mehr haben, oder sagst du, das ist schon eher bedenklich?
Also es kommt immer auf die Art der Machtpraktizierung an, also das möchte ich auch nochmal klarstellen. Macht ist an sich erstmal nichts, was böse oder gut ist. Es kommt immer darauf an, mit welchen Intentionen setzt jemand Macht ein. Ja, und wenn jetzt jemand mehr Macht haben möchte, davon brauchen wir auch Menschen, die sagen, okay, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte auch in die Entscheidungsposition kommen. Es kommt dann darauf an, ist es der oder die Richtige, die da ankommt, und hat der oder diejenige dann auch das Reflexionspotenzial? Gibt es da jemanden, der auch hilft und unterstützt, dass jemand auch darüber nachdenkt, wie verändere ich mich denn langfristig durch die Macht? Also gibt es ein kritisches Umfeld drumherum, was auch Hinweise gibt und einfach sagt, also beispielsweise Carsten jetzt zu mir, du laberst. Und du laberst ganz schön viel, auch im privaten Bereich. Das ist ein typischer Machteffekt, dass Menschen mehr reden, die in mächtigen Positionen sind, dass sie monologisieren. Und das ist eine Gefahr beispielsweise für mich als Professor, dass ich mich dran gewöhne, reden zu dürfen und dass ich dann das auch ins Private rübernehme oder dass ich die Gefahr sehe, dass ich zu wenig die Argumente auch von anderen höre, weil ich halt rede. Und darauf kann man ja auch Menschen sensibilisieren und das funktioniert auch gut, das kann klappen. Die Frage ist halt, wie das System auch drumherum gebaut ist. Und wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir uns die Freiheitsrechte angeguckt haben in einem Land oder in allen Ländern, wo wir verfügbare Daten hatten. Wir haben uns gleichzeitig angeguckt, also wie autoritär ist ein Land aufgebaut. Dann haben wir uns Jahre später angeguckt, wie ist das mit der wirtschaftlichen Entwicklung und wie ist es auch mit der Korruption und den Lebenschancen. Und was wir gesehen haben, ja, je mehr sich Macht konzentriert bei wenigen, desto höher ist die Korruption in den Ländern und langfristig, desto geringer sind die Lebenschancen von allen und desto geringer ist auch die die Wirtschaft ausgeprägt und das BDP fällt dann. Und das sind schon Sachen, wo man aufpassen muss, dass man halt Macht nicht konzentriert über viele Jahre, sodass sich in Organisationen diese Machtklumpen einfach nicht aus Sinn und Zweck, sondern einfach nur, weil jemand lang genug gesammelt hat, irgendwie entwickeln. Das sehe ich als eine Schwierigkeit an. Die sind auch häufig schwer aufzulösen, wenn dann einer oder eine halt ganz viel Macht konzentriert hat und auch gleichzeitig diesen Machteffekten auch ausgesetzt ist.
Was ist für dich der verantwortungsvolle oder ein verantwortungsvoller Umgang mit Macht? Also du sagst, wir sollen sensibler werden.
Also sensibler bedeutet, dass ich mir wirklich Gedanken und auch die Gefühle berücksichtige, die entstehen, wenn ich Macht habe. Also dass ich mich im Austausch mit der Macht und in Machtsituationen auch reflektiere und darüber nachdenke, was macht das mit mir? Das ist das eine. Das andere ist, wie setze ich Macht ein? Also setze ich es für die Interessen von anderen ein oder setze ich es gegen die Interessen von anderen ein? Und wir haben ganz, ganz häufig die Situation, dass Menschen halt Macht horten, immer mehr davon haben wollen, aber dass wir selten halt, ich sag mal, die Situation haben, dass Menschen andere Menschen empowern wollen. Und da machen wir sehr, sehr viel Forschung dazu. Wenn also Macht zu Einfluss wird und das gleichzeitig gepaart wird mit Sinnerleben, mit dem Erleben von Selbstbestimmung, mit dem Erleben von Kompetenz, wenn diese vier Dimensionen zusammenkommen, dann hat auf einmal das sehr, sehr positive Konsequenzen. Also Menschen sind auf einmal arbeitszufriedener, wenn sie diese vier Facetten erleben. Der Stress geht runter, die Leistungsfähigkeit nimmt zu. Wir haben mal eine große Studie gemacht mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass diese Menschen auch später erst in Rente gehen. Und wenn sie in Rente sind, auf einmal wieder Verantwortung übernehmen, weil sie Bock haben, wieder Sinn zu erleben, Selbstbestimmung zu erleben, Kompetenz zu erleben und Einfluss zu erleben. Aber dafür muss ich halt auch Macht weitergeben, also andere ermächtigen. Also ich muss meine Doktorandinnen und Doktoranden auch wachsen lassen. Ich muss den Mitarbeiter in meinem Team fördern, wachsen lassen, empowern. Das bedeutet aber auch, dass er gegebenenfalls mächtiger, kompetenter als ich selbst werde. Das gehört dazu. Und dann wächst auch jemand gegebenenfalls aus meinem Team heraus und braucht eine andere Anstellung. Und in vielen Organisationen ist das halt eher gefährlich. Also es ist gefährlich, wenn ich jemanden fördere, wenn ich jemanden wachsen lasse, weil der gegebenenfalls dann auch meine eigene Position bedroht.
Weil keiner oder weil viele es nicht möchten, dass man vom eigenen Zögling überholt wird.
Oder dass der eigene Zögling auf einmal flügge wird und tatsächlich die Federn spreizt und die Flügel ausstreckt und dann woanders hinfliegt. Aber kann ja sein, dass jemand dann für ein paar Jahre vielleicht auch woanders arbeitet, bei einer anderen Organisation, aber dann auch wieder zurückkommt und sehr wertvolle auch Erfahrungen gesammelt hat. Und dieses Thema, andere wachsen zu lassen, als Fußballtrainer, als Geschäftsführer von einem Mittelständler, als Handwerker, also wirklich den Gesellen, den Lehrling wachsen zu lassen, das kann sich auch gut anfühlen. Also es ist nicht nur so, das macht sich toll anfühlt, es kann auch sich sehr gut anfühlen, andere wachsen zu lassen, Entwicklungen zu sehen. Wir machen das ja auch zu Hause bei unseren Kindern, wo wir versuchen, die zu empowern, die wachsen zu lassen und dieses Sinnerleben, Selbstbestimmungserleben, Einflusserleben, Kompetenzerleben, das zu fördern, das kann sehr, sehr befriedigend sein.
Ich will diesen Aspekt der Reflexion nochmal aufnehmen. Der spielt ja in deinem Buch Psychologie, der macht auch einen Punkt. Also da gibst du den Impuls, reflektieren Sie ehrlich über sich und die Macht.
Ja.
Wenn sich durch Macht aber ja auch grundsätzlich meine Wahrnehmung verändern kann, dann fällt die Reflexion wahrscheinlich extrem schwer.
Äußerst schwer, deswegen brauche ich halt Menschen um mich herum, die ein Stück weit auch unabhängig sind von mir und meiner Macht und die mir auch mal ein Feedback geben. Also wir haben das in vielen Situationen auch schon beobachtet, dass diese Abkapselung stattfindet, dass Menschen langfristig dann auf einmal nicht mehr ein kritisches Umfeld haben. Das fördert dann die sogenannten Informationspathologien, dass die Leute halt nicht mehr Informationen zu sich, aber auch zu wichtigen Entscheidungen bekommen, dass das nicht mehr ungefiltert ist, was sie dann auch erreicht. Und bei vielen Managern ist dann so die letzte Evolutionsstufe erreicht, wenn sich dann nochmal auch in der Partnerschaft was verändert und dann die Ehefrau verlassen wird, dann ist der letzte kritische Mensch im Umfeld auf einmal weg, der gesagt hat, ey Manfred, du hast dich verändert, beziehungsweise Manfred, du redest so viel, beziehungsweise du hast früher über die Studierenden oder über deine Mitarbeitenden auch ganz anders gesprochen und dann ist da niemand mehr. Und dann kann die Macht auch mit Menschen machen, was sie will und dann sind genau diese Prozesse auch da und dann ist es auch schwierig. Man kann versuchen über einen Coach oder was auch immer, aber die sind ja irgendwie dann auch wieder von mir abhängig, weil ich sie bezahle.
Das stimmt.
Also dieses kritische Umfeld zu erhalten, alte Freundschaften zu haben, Menschen, die unabhängig von mir sind und die mir ehrlich mit einer gewissen psychologischen Sicherheit auch die Meinung sagen können, ist unfassbar wertvoll für Mächtige.
Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist in den vergangenen Tagen großes Thema in den Nachrichten gewesen. SWRs Leute hat weiter den Psychologen Carsten Schermoli zu Gast, der sich intensiv mit Macht beschäftigt. Mit diesen, wenn wir da mal auf die politische Bühne gucken, weil das fällt uns wahrscheinlich bei Macht ja immer relativ schnell ein, mit diesen Zöllen bringt Trump ja wirklich seine Machtposition sehr deutlich zum Ausdruck, oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber ich habe so das Gefühl, dass es in der ersten Amtszeit durchaus noch Korrektive gab. Also Leute aus der Republikanischen Partei und auch im Beraterfeld, die da auch mal korrigierend eingegriffen haben. Ich glaube, heutzutage macht er genau das, was er machen will. Und ich glaube, er hat schon in den 80er, 90er Jahren von sowas fantasiert. Und das zieht er jetzt durch. Und da gibt es jetzt auch keine Korrektur. Und was ich super spannend finde, ist halt, wie in den USA, aber auch langsam bei uns so die Expertise Macht am Schwinden ist. Also die Hannah Arendt hat in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mal so vom Zeitalter der Lüge gesprochen. Und das haben wir mittlerweile schon überschritten. Wir sind so im Zeitalter des Bullshitting, wo einfach an einem Tag irgendwie 100 Posts von Elon Musk rausgehauen werden, die gar nicht mehr mit einem Faktencheck überprüfbar sind. Und da kommen wir so in ein Zeitalter hinein, wo halt die Wahrheitskonstruktion in einer Gesellschaft gar nicht mehr funktioniert. Also dass es so viele unterschiedliche Wahrheiten gibt und der Lügner hat ja immer noch Angst, dass er überführt wird. Wenn ich jetzt irgendwie hier falsche Studien irgendwie zitiere oder die fantasiere oder
dann
so.
Dann fliegt dir das um die Ohren.
Dann fliegt mir das irgendwie um die Ohren und ich habe noch einen Bezug zur Wahrheit. Ich hätte Angst, überführt zu werden. Und das hat der in Anführungszeichen Bullshitter gar nicht mehr. Und das ist eine Herausforderung. Und ich glaube auch, dass das jetzt in den USA immer noch ganz, ganz viele Leute gibt, die auch sagen, das wird schon seinen Sinn machen, beziehungsweise das ist unser großer Führer und wenn der das sagt, dann ist das die Wahrheit und dann wird das funktionieren.
Ich will das auch gar nicht von dir, so Donald Trump und seine Politik politisch bewertet haben, aber wenn du dir das mal anschaust, wie er Macht auslebt, rein psychologisch, was ist das für ein Machttyp?
Also Ferndiagnosen sind sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Er arbeitet natürlich wirklich brachial momentan mit der Belohnungs- und mit der Bestrafungsmacht. Er arbeitet sehr viel mit der charismatischen Macht. Im Wahlkampf hat er die sehr stark eingesetzt. Charismatiker, die arbeiten mit Visionen. Ja, und das kann auch eine rückgerichtete Vision sein. Also Make America Great Again. Geben sich dann aus als ein Vertreter des radikalen Wandels, dass sie alles verändern können. Und dann kommt halt Selbstbewusstsein, rhetorische Kniffe und so weiter dazu. Und damit arbeitet er, glaube ich, relativ intensiv. Und bindet dann auch seine Gefolgschaft an sich. Also es ist jetzt nicht so, dass der im luftleeren Raum arbeitet, sondern der dockt schon an den Werten, an den Überzeugungen, an den Gefühlen seiner Gefolgschaft an. Und deswegen hat die charismatische Macht auf der einen Seite auch so eine große Wirksamkeit, aber ist auf der anderen Seite auch labil. Also ich muss mich immer dann auch daran orientieren, was meine Leute, die mir folgen sollten, auch denken, was sie fühlen, welche Werte sie auch haben. Und da dockt jemand an. Und das hat dann auch auf der Seite der Geführten einen Einfluss, dass sie sich zum Beispiel besser fühlen, in der Gemeinschaft fühlen, dass sie auf einmal denken, dass ihr eigenes Tun einen Sinn bekommt und so weiter.
Und ich glaube, das Beispiel Trump macht ja momentan auch wirklich deutlich, wie ausgewogen der Umgang oder wie verantwortungsvoll der Umgang mit Macht sein sollte. Wenn wir jetzt hören, dass wenige Monate nach seiner erneuten Präsidentschaft die Menschen in ganz vielen Orten am Wochenende auf die Straße gegangen sind und dann irgendwie das Ganze ja umgeschwappt ist. Das heißt, da muss man ja dann auch wirklich ein Gespür für haben und feinfühlig mit umgehen.
Ob es schon umgeschwappt ist, weiß ich nicht. Also da müsste schon relativ viel passieren. Aber vielleicht darf ich ein Beispiel aus der Tierwelt kurz zitieren. Es gibt so eine Studie von Kolleginnen und Kollegen vom Max-Planck-Institut zu Geierperlhühnern. Und Geierperlhühner, die leben in Afrika und die sind ziemlich bunt. Und das Problem ist bei der Buntheit, sie werden relativ schnell von Leoparden entdeckt und dann auch gefressen. Die einzige Chance, die sie haben, ist, dass sie zusammenbleiben. Und die haben jetzt in der Versuchsanordnung Folgendes gemacht. Sie haben verschiedene Futterstellen angelegt und haben dann tatsächlich das Verhalten der mächtigen Hühner beobachtet. Und wenn die Ranghöchsten tatsächlich egoistisch waren, wenn die das Futter für sich behalten haben, wenn sie tatsächlich angefangen haben, ihre Macht zu missbrauchen und verantwortungslos zu nutzen, haben sie auf einmal die statusniedrigeren Hühner zusammengetan und haben sich wirklich organisiert. Und sind dann gemeinsam weitergezogen an die nächste Futterstelle und haben das mächtige Huhn alleine gelassen, was auf einmal schutzlos war. Und auf einmal musste dieses auf einmal machtlos gewordene Huhn auch wieder hinterherrennen und irgendwie wieder versuchen, in die Gruppe zu kommen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir in solchen Situationen gemeinsam handeln, dass wir so schlau sind wie Geierperlhühner. Und das betrifft auch beispielsweise die Universitäten. Wenn eine Universität angegriffen wird, dann ist es viel besser, wenn insgesamt die universitäre Welt oder die Hochschulen reagieren und sagen, okay, das ist dann ein Angriff auf die gesamte Wissenschaftsfreiheit, als wenn man sich immer einzeln Länder, einzeln Institutionen herauspickt und dann attackiert. Also wir müssten so schlau sein wie Geierperlhühner.
Wir stecken in Krisenzeiten mit gewissen Unsicherheiten. Ist das auch der Grund, warum wir Menschen anscheinend bereit sind, dann immer mehr Macht in die Hände weniger Menschen zu legen?
Ja. Also die Effekte kennen wir aus der Psychologie. Wie gesagt, die Psychologie ist eine Mittelwertswissenschaft, das trifft jetzt auch nicht auf jeden in gleicher Intensität zu. Aber wir haben die Effekte in dem Moment, wenn Komplexität hoch ist, wenn die Unsicherheit hoch ist, dass dann zwei Effekte passieren. Auf der einen Seite ist es so, dass die autoritäre Führung stärker praktiziert wird, erleichtert wird, also dass Menschen, wenn sie beispielsweise in einem Experiment auf einmal weniger Zeit haben, unter Stress sind, stärker sozusagen auf einmal autoritär auftreten. Auf der anderen Seite werden in so Krisenzeiten, wenn Unsicherheit da ist, auch auf einmal wieder autoritäre Führer und Führerinnen eher akzeptiert. Also dass man auf einmal sagt, okay, da soll es den einen geben, der heroisch alle Entscheidungen trifft, der soll das jetzt irgendwie gut und wegmachen. Und wir wissen, was die autoritäre Führung macht langfristig. Sie führt halt eher dazu, dass Menschen hilfloser werden. Dass sie manchmal auch reaktanter werden, aber eher vor allem die Hilflosigkeit nimmt zu und die Informationspathologien nehmen zu. Dass Wissen nicht produziert wird, was eigentlich produziert werden könnte. Dass das Wissen nicht adäquat verarbeitet wird, gefiltert dann erst ankommt bei diesem einen Führer oder Führerin. Und das führt letztendlich zu schlechteren Entscheidungen. Das ist so ein autoritärer Teufelskreis. Also dadurch nimmt ja tatsächlich auch die Komplexität und die Unsicherheit wieder zu, wenn man schlechte Entscheidungen trifft. Und in dieser komplexen Welt kann halt nicht der eine oder die eine für uns alle Probleme lösen. Das ist unmöglich. Aber die Bedürfnisse gehen bei manchen Menschen genau in diese Richtung.
Aber was sagt das dann über den Großteil von uns, über uns als Gesellschaft aus, dass wir eben dann, wenn es drauf ankommt, und jetzt kommt es vielleicht gerade drauf an, nicht bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, nicht nach Lösungen zu suchen, dass wir zu ängstlich, ich sag auch mal zu schissrig sind?
Naja, zu schissrig vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen die Strukturen das auch beispielsweise in einem Unternehmen zulassen. Ja, also die Strukturen müssen auch zulassen, dass ich Verantwortung in einer Krisensituation übernehmen kann, dass die psychologische Sicherheit und auch die Fehlerkultur da ist, auch Widerspruch vielleicht auch zu erheben oder auch eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und häufig ist das halt gar nicht so gewünscht und auch gar nicht so eintrainiert. Und wenn man sich anschaut, wer auch befördert wird, dann ist es nicht unbedingt der oder diejenige, die halt empowerment-orientiert führt, sondern häufig die Leute, die halt ein gutes Netzwerk haben, die männlich sind, die sich halt dann auch sehr bemühen, über die Netzwerkarbeit dann nach oben zu kommen. Und zum Schluss hast du halt relativ gute Netzwerker oben, aber nicht unbedingt Leute, die in Krisensituationen dann auch Verantwortung übernehmen können. Und das Thema Macht, glaube ich, ist wichtig, Machtkompetenz, aber auch das Thema Ohnmachtkompetenz, also auch Umgang mit Ängsten und dass man halt sich dann nicht verführen lässt, von beiden Seiten dann die Macht so stark zu konzentrieren, dass dann schlechte Entscheidungen daraus resultieren. Und klar, es gibt so Krisensituationen auf dem Schiff, wo ich jetzt sagen würde, okay, das Schiff geht unter, der Kapitän muss jetzt auch harte Ansagen machen. Das kann auch sinnvoll sein und muss auch so sein, aber der Notfallplan, der dann aktiviert wird, da sollte schon vorher relativ viel Wissen reingeflossen sein. Das sollte nicht nur einer am Tisch, irgendwie der Kapitän, sich überlegt haben, sondern da sollte relativ viel Expertise auch im Hafen, als das damals beschlossen wurde, auch eingeflossen sein.
Jetzt hast du es eben angesprochen, ist Macht immer noch in erster Linie so ein Männerding?
Nee, also erstmal ist es so, dass jeder, egal welches Geschlecht, Machtmotive hat und auch verdient hat, mächtig zu sein. Aber wir haben diese krassen Effekte beim Aufstieg zur Macht, dass Männlichkeit der beste Prädiktor weiterhin ist. Und das steht in einer wirklich starken Diskrepanz zur empirischen Lage. Also wenn wir Leute einladen ins Labor, da gibt es wirklich mittlerweile Meta-Analysen, also wirklich ganz, ganz viele Studien, die zusammengefasst wurden. Wenn da Frauen und Männer miteinander diskutieren, da ist die Diskriminierung von Frauen relativ gering. Wenn die lange diskutieren, gibt es die kaum noch. Wenn die komplexe Probleme behandeln und dann entscheiden müssen, wer wird denn jetzt hier Führungskraft von uns, wer wird denn mächtig, kaum Diskriminierung da. Aber wenn wir heute noch reinschauen in die Zahlen, ja, dann haben wir halt, wie viel Prozent sind Aufsichtsratsvorsitzende für Frauen? 3%, 4%? Da machen die Unternehmen gerade das, was halt gesetzlich auch getan werden muss. Und da haben wir noch eine mega starke Diskriminierung. Und gleichzeitig haben wir sogar in den Meta-Analysen, in den psychologischen Studien drin, dass Frauen sogar etwas häufiger die positiven Führungsstile wie partizipative, transformationale Führung sogar etwas häufiger praktizieren. Und das ist schon krass, dass es im Labor kaum stattfindet, aber in der Praxis einfach gang und gäbe ist.
SWR1 Leute, Gast der Psychologe Carsten Czermuli, der möchte, dass wir sensibler und verantwortungsvoller mit Macht umgehen. Wenn wir uns jetzt so das Bilderbuch der Macht malen würden, wie sähe dein Idealbild tatsächlich aus?
Es kommt darauf an, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Also bewegen wir uns jetzt auf der individuellen Ebene, bewegen wir uns auf der organisationalen oder auf der gesellschaftlichen Ebene. Also ich pick mir jetzt, weil wir da noch nicht so viel drüber gesprochen haben, mal die organisationale Ebene raus. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir sowas machen wie Machtdiagnostik. Also dass wir versuchen, auch herauszufinden, bevor wir Menschen befördern oder weiter befördern, gehen die verantwortungsvoll mit Macht um. Und das wird manchmal so ein bisschen versteckt über Konfliktmanagement oder Durchsetzungsfähigkeit. Aber dass wir konkret sagen, das bedeutet bei uns im Unternehmen verantwortungsvoller Umgang mit Macht. Und das prüfen wir. Und da holen wir uns auch die Informationen dazu. Das passiert selten. Also ich beispielsweise als Professor muss ständig irgendwie Gutachten über Studierende schreiben. Aber dass die mal ein Gutachten über mich schreiben, wie ich mit Macht umgehe, das passiert nicht. Dass man in der Probe Zeit auch bei Führungskräften sich anschaut, wie ist der oder diejenige eigentlich in dieser Zeit mit Macht umgegangen, dass man strukturierte Auswahlgespräche führt zum Thema Macht oder Menschen mal in Machtsituationen im Rahmen eines Assessment Centers bringt und dann zu gucken, wie reagieren die darauf, das haben wir selten. Und das ist eine auf organisationaler Ebene, glaube ich, ein blinder Fleck, den wir aber auch korrigieren können. Das ist das eine, sodass sich nicht nur die Netzwerker dann zum Schluss durchsetzen. Das zweite ist, auch mal Macht sichtbar zu machen. Also, dass wir wenn organisationale Transformationen anstehen, dass man sich Gedanken darüber macht, was bedeutet das eigentlich für Macht? Was bedeutet das für die Ressourcen? Also wir sind zwanghaft dabei, irgendwelche Organigramme zu pflegen, aber da werden häufig die Machtverhältnisse nicht abgebildet. Also beim FC Bayern, wenn ich da korrekt informiert bin.
Du bist Fußballfan.
Ja, ist Uli Hoeneß ein einfaches Aufsichtsratsmitglied und gleichzeitig Ehrenpräsident. Aber mehr hat er im Organigramm nicht drinstehen. Aber trotzdem ist er, glaube ich, der Allermächtigste in gewissen Situationen. Immer noch, oder war es zumindest über viele Jahre. Und da wäre auch eine Möglichkeit, anstatt Organigramme zusätzlich Machtlandkarten zu entwickeln. Also wo sitzt eigentlich die Expertise-Macht bei uns? Wo sitzt die Entscheidungsmacht, die Belohnungsmacht, die Bestrafungsmacht, das sichtbar zu machen und dann auch einen Ist- und Soll-Vergleich zu machen? Also so ist die Macht bei uns verteilt. Ist das denn eigentlich mit der Zielsetzung, dass wir innovativ sind, dass unsere Mitarbeitenden gesund arbeiten können, dass sie leistungsfähig sind? Ist das denn die richtige Verteilung von Macht oder sollte das nochmal verändert werden? Also auf organisationaler Ebene haben wir viel zu tun und wir müssen nicht unbedingt aus der klassischen Hierarchie aussteigen. Ne? Also gerade für große Organisationen ist das häufig gar nicht so einfach und auch gar nicht wünschenswert, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt eine flache Hierarchie und irgendwie zwei Hierarchieebenen gehen da raus. Häufig, wenn man die Hierarchie abschafft, dann kommt sie informell wieder. Aber es gibt auch sowas wie Empowerment-Inseln, dass man halt so 70-80% der Arbeitszeit in der klassischen Hierarchie arbeitet, aber dann für Innovationsprojekte in Teams hineinkommt, die abteilungsübergreifend sind, wo verteilte Führung da ist, wo die Macht auch nochmal anders verteilt ist. Und diese auch wirklich Antizipation von Machtfragen in Organisationen, das finde ich wichtig. Und dass wir in den Personalabteilungen Menschen haben, die sich mit Macht gut auskennen und das auch gut steuern, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Jetzt sagst du, wenn jemand in einer Organisation, in einem Unternehmen auf dem Weg ist, sage ich mal, eine Führungsperson zu werden, dann könnte man vorher schon mal ausloten, wie geht denn derjenige, diejenige mit Macht um? Das ist ja relativ schwierig, das zu simulieren, weil man weiß es wahrscheinlich dann letztendlich erst, wenn derjenige, diejenige tatsächlich in dieser Position ist.
Ja, aber dann können wir ja Informationen sammeln. Wir haben ja eine Probezeit. Also warum sollte es nicht eine Probezeit für einen Abteilungsleiter geben?
Dass man dann sagt, er ist am Umgang mit der Macht, mit seiner Macht gescheitert?
Also wir haben in anderen, wenn wir jemanden neu einstellen, haben wir häufig 6 Monate Probezeit, wo wir uns genau anschauen, ob jemand die Kompetenzen für eine Stelle erfüllt. Warum sollte das nicht beispielsweise für eine neue Führungsstelle, wenn jemand Abteilungsleiter wird, nicht auch gelten? Dass man sich den Umgang mit Macht anguckt, dass man sich auch da beim Umgang und verantwortungsvollen Umgang mit Macht dann auch zu beweisen hat. Aber das muss schon auch strukturiert vorgehen und vonstatten gehen. Wir haben immer noch in ganz vielen Unternehmen dieses unstrukturierte Interview. Also, dass man sich kurz die Bewerbungsunterlagen anschaut und dann stellt man halt mal so ein paar Fragen. Und da gibt es Meta-Analysen, wirklich tolle Studien, die halt nachweisen können, das ist so effektiv wie Hühnerknochen werfen. Da sind so viele Stereotype, die dann irgendwie da reinspielen. Die prädiktive Validität, die Vorhersagekraft ist unter 5%, ist einfach eine Katastrophe. Und mit strukturierten Interviews kann man das verbessern. Man kann auch Leute mal in einem Assessment Center in eine Situation bringen, wo dann jemand Macht bekommt. Wir haben ja in der Sozialpsychologie in den Experimenten auch, dass das schon reicht, dass jemand für eine Stunde irgendwie Macht bekommt, Belohnungsmacht hat, Bestrafungsmacht hat und dann schon gewisse Effekte dann auch zu sehen sind. Warum sollte man sich da nicht Mühe machen? Wir machen es ja auch mit anderen Kompetenzen, wo man genau prüft, also ob der Moderator gute Fragetechniken beherrscht und was auch immer. Warum sollte nicht die Führungskraft gute Umgänge mit Macht pflegen? Und warum sollten wir uns die sich ein bisschen genauer angucken?
Und die Reaktionen der SWR1-Hörerschaft, die gibt es auch. Da sagt zum Beispiel Andrea aus Heiningen, Geierperlhühner, das ist das Beispiel, was du genannt hattest, sind eindeutig anscheinend dann intelligenter als Menschen. Das kann man vielleicht so stehen lassen, aber du hast ja deutlich gemacht, wir könnten uns tatsächlich vom Verhalten der Geierperlhühner noch was abschauen. Felix, der fragt, spielt bei dem Thema Macht nicht auch der Narzissmus eine große Rolle?
Ja, also ich glaube, gerade die charismatische Führung, die ist ja auch assoziiert mit selbstbewusstem Auftreten. Da wird so eine Vision entwickelt. Da hat man auf einmal auch so eine besondere Rhetorik. Und das Wichtigste ist einfach, dass man dann auch in so einer Situation selbstbewusst auftritt. Ich glaube, das erleichtert der Narzissmus durchaus. Gleichzeitig haben wir aber nicht in den Daten drin, dass sich beispielsweise die Psychopathen deutlich besser durchsetzen. Also da gibt es Meta-Analysen dazu, die Bösen setzen sich jetzt nicht unbedingt in der klassischen Hierarchie besser durch. Das ist häufig so eine Entschuldigung für schlechte Strukturen. Da hat jemand halt ordentlich daneben gelegen, hat sehr schlechtes Verhalten als Mächtiger gezeigt und dann wird halt häufig, naja, dann müssen wir das, der ist halt böse gewesen, dann wechseln wir den aus und alles ist gut. Dann verändern sich aber nicht unbedingt die Beförderungsstrategien. Häufig sind es ganz banale Kriterien, die Aufstieg vorhersagen können. Männlichkeit, Netzwerkarbeit, wenn man 30%, 40%, 50%, 60% der Arbeitszeit mit Netzwerkarbeit verbringt. Attraktivität hat einen gewissen Einfluss, auch das Thema Reden, dass man viel Redner ist, dass man viel Raum dann auch einnimmt. Einen guten Namen, der ist immer noch sehr hilfreich in einigen Unternehmen. Und das sind teilweise auch Gewissenhaftigkeit eher banalere Kriterien. Das ist gar nicht so, dass die mystisch Bösen da irgendwie sich nach oben kämpfen, sondern es sind teilweise wirklich Netzwerkarbeit, männlich sein. Das reicht schon ganz gut, um sich da oben festzusetzen.
Hedda Keller aus Göttlingen hat eine Frage zum Umgang. Erreicht man mächtige Persönlichkeiten bei Interaktionen durch dominantes Verhalten oder freundlich dominantes Verhalten besser?
Oh, das ist sehr gut aufgepasst. Das ist jetzt dieser interpersonale Zirkumplex zwischen den beiden Dimensionen Dominanz und Affiliation. Psychologen sagen ganz häufig, es kommt drauf an.
Das hilft dann nur bedingt.
Das hilft nur bedingt. Es kommt darauf an, welche Situation haben wir da vorliegen, wer ist die Person, mit welchen Ressourcen ist die ausgestattet. Aber grundsätzlich, Dominanz mit Freundlichkeit zu paaren, ist sicher kein schlechter Stil. Wir haben aber leider bei Frauen dann einfach nochmal so einen Effekt, dass häufig Frauen, wenn sie dominant auftreten und sie sind exakt, also man manipuliert das Verhalten so, dass der Mann und die Frau exakt das gleiche Verhalten, das gleiche dominante Verhalten gezeigt haben, dass dann die Frauen als feindlicher wahrgenommen werden, obwohl sie einfach nur selbstbewusst aufgetreten sind, obwohl sie das gleiche Verhalten gezeigt haben. Also da ist dann teilweise die Reaktion deutlich schlechter darauf, wenn die Frau dominantes Verhalten zeigt. Das ist sehr, sehr schade, weil es ja was Wichtiges ist, dass Frauen auch selbstbewusst auftreten.
Gabriele Rung aus Jungingen hat sich gemeldet, hat geschrieben, ich finde den Ansatz super, Führungskräfte zuerst zu testen, bevor sie tatsächlich einen Posten in der Führungsebene erhalten. Allerdings sollte das für Politiker auch gelten. Das ist wiederum ein bisschen schwierig.
Naja, der Selektionseffekt in der Politik ist schon herausfordernd. Ne? Also die Parteien, die sich da auf den Weg begeben, das ist natürlich auch etwas, was relativ früh anfängt. Wer hat überhaupt von der Selbstselektion die Lust darauf, sich diese auch Arbeitsbedingungen anzutun? Also ich wäre da, ich sag mal, viel zu sensibel, auch emotional viel zu schwach aufgestellt, das auszuhalten, was das bedeutet als Politiker. Und da ist da schon mal so ein Selbstselektionseffekt dabei, dass diese, ich glaube, man nennt das Ochsentour, für viele auch gar nicht das ist, was sie sich vorstellen. Und das ist schon schade, dass wir da auch viele Talente verlieren. Menschen, die Inspiration mitbringen, die sehr, sehr gute Ideen mitbringen, die auch vielleicht charismatisch sind, die aber diese Ochsentour sich nicht leisten können, auch teilweise zeitlich nicht leisten können. Also ich habe zwei Kinder, ich habe einen Job, ich bin jetzt hier heute mal eingeladen, das ist jetzt erstmal die Ausnahme. Aber wenn ich abends nach Hause komme, wir haben eben über die Brotdosen gesprochen, ich mache ja morgens um 6.15 Uhr, dann bin ich auch ganz schön müde und platt und dann schaffe ich es gar nicht mehr, diese Ochsentour dann abends zu machen. Und ich bin nicht alleinerziehend, sondern meine Frau und ich, wir machen das gemeinsam, dieses Familienprozedere und Geschäft. Also diese Selbstselektion, wer setzt sich da eigentlich durch? Ohne jetzt die zusätzliche Selektion, die dazukommt, das ist schon auch was Besonderes in der Politik.
Ganz kurz noch, Carsten, du bist großer Fan von Jürgen Klopp.
Ja.
Auch weil er so ein Machtmensch ist?
Erstmal, weil ich aus der Nähe von Mainz stamme, aus dem vorderen Hintertaunus und dass irgendwie ich irgendwann den Weg von den Bayern zu Mainz 05 geschafft habe. Ich habe Jürgen Klopp nie persönlich getroffen. Großer Traum von mir, das irgendwann mal hinzubekommen. Aber nein, habe ich bisher nicht. Aber ich sehe in den Videos, wenn er über Führung spricht, dass er sehr stark diese empowerment-orientierte Führung favorisiert. Das heißt, wirklich Menschen auch Sinn zu geben in ihrer Arbeit, dass er anfängt, auch Menschen neben sich wachsen zu lassen, dass er ein großes Trainerteam hat, wo er auch Macht und Verantwortung an andere abgibt und sie nicht konzentriert, dass er versucht, als Vorbild auch zu agieren und dass er wirklich andere versucht zu empowern mit Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz dann auch auszustatten. Und das können wir in unserer Forschung, in all den Doktorarbeiten nachweisen, dass das langfristig diese positiven Effekte hat. Also wo die Macht zu Einfluss wird, gepaart wird mit Sinnerleben, mit Selbstbestimmungserleben und Kompetenzerleben. Und dann haben wir auf einmal diese sehr positiven Effekte. Und das nehme ich bei Jürgen Klopp wahr. Aber wie gesagt, ich bin Mainz 05-Fan. Ich bin auch nur ein Mensch mit einer Psyche. Und vielleicht ist da meine Psyche etwas biased, würde ich jetzt mal neudeutsch sagen. Ich bin halt einfach Mainz-Fan.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.